Heul nicht, mach doch. Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, willkommen bei einer außerplanmäßigen Podcast-Folge, denn mein Aufnahmegerät steht gerade auf meinem Schreibtisch nicht ganz zentral, sondern hier ist alles vollgeklebt mit Post-its und ich musste das jetzt in so eine Lücke stellen dazwischen, damit ich noch lesen kann, was da drauf steht. Ich bin nämlich da gerade dabei, für mich selber meine private Website, mein Portfolio zu bauen und frage mich, was zur Hölle ich da alles draufpacken soll, weil ich irgendwie echt viele verschiedene Sachen gemacht habe und eben auch viele Passion Projects. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eh mal ganz nett, wenn ich mal erzähle, was ich denn eigentlich alles so gemacht habe. Ich habe zwar schon oft von einem meiner Passion Projects, Sprache ist Integration, erzählt und ein bisschen von meiner Masterarbeit, die ich, obwohl sie eine Masterarbeit ist, auch als Passion Project zähle, weil wir halt ungefähr 10-mal so viel gemacht haben, wie man eigentlich hätte machen müssen für eine Masterarbeit, aber davon dann später. Und da sind so ein paar Sachen, von denen habe ich noch nie was erzählt. Und das ist ja, denke ich, eigentlich ganz spannend, mal zu hören, was eine Person so gemacht hat. Und ich möchte dabei quasi erzählen, was ich gemacht habe und auch, was ich dabei gelernt habe, auch wie mir das geholfen hat. Ich propagiere ja immer, dass so ein Passion Project auch zum Beispiel für die eigene Karriere sehr hilfreich sein kann, weil man dadurch Portfolio-Sachen sammelt, neue Aufträge bekommt. Und so geht es mir hier auch, wenn ich mein Post-it-Chaos betrachte. Und ich will euch natürlich auch erzählen, mit was für Medienarten und so weiter ich schon Erfahrungen gesammelt habe. Wenn ihr überlegt, ob ihr mich als Mentorin gerne hättet, dass ihr dann einfach wisst, was ich schon, also was so, wo ich auch praktische Erfahrungen habe, beziehungsweise wo nicht. Und ich habe überlegt, wo ich denn eigentlich anfange, also was so das Erste war. Und ich glaube, da würde ich unsere Abi-Zeitung mit reinnehmen. Das war natürlich kein pures Passion Project, denn es war ja klar, dass das irgendwie gemacht werden muss. Und ich habe mich dann für dieses Team gemeldet und ein paar andere Leute auch. Und es war aber ziemlich schnell klar, dass die anderen da jetzt nicht so mega Bock drauf haben und halt so ein, zwei Artikel schreiben wollen, so wer war der lustigste Lehrer und irgendwelche Umfragen von wegen, das kennt er ja, ne? So wer war der Typ mit den lustigsten Sprüchen, wer kam immer zu spät, wer hatte die schönste Frisur, solche Umfragen und so. Aber so um das Organisatorische, da habe ich mich dann drum gekümmert. Also wirklich zu überlegen, wie viele Seiten hat das Ding, was für Kategorien gibt es, wer schreibt was, wer liefert das bis dahin ab. Und ich habe mich um die Technik dahinter gekümmert. Es gibt da so einen InDesign-Klon namens Scribus, also so ein sowas wie Open Office to Word ist quasi, also so eine Open Source kostenlose Version. Und damit habe ich dann diese, keine Ahnung wie viele Seiten, Abi-Zeitung zusammengeklöppelt. Es hat echt lang gedauert, ich konnte sie auch irgendwann nicht mehr sehen. Und als ich glaube, letztes Jahr an Weihnachten mal bei meinen Eltern war, ist mir das Ding auch wieder in die Hand gefallen. Und ich muss aber sagen, es sah schon geil aus. Also jetzt natürlich, heutzutage könnte ich das viel besser, aber für damalige Verhältnisse sah das geil aus. Und wir sind sogar von Schülerinnen und Schülern von den Nachbarstädten gelobt worden, dass wir eine coole, kreative Abi-Zeitung hätten. Und das hat mich dann, als ich das so ein paar Wochen und Monate später gehört habe, hat mich das sehr gefreut. Von daher würde ich das vielleicht so als erstes Projekt zählen. Ich hatte irgendwann vorher mal einen Blog angefangen, weil ich da gelesen habe, dass gerade in Amerika ganz viele coole Kids einen Blog erstellen, und dann habe ich aber eingesehen, dass ich für einen Modeblog nicht geeignet bin und dass sich niemand dafür interessiert, was ich gerade im Bio für Modelle aus Pappmaché bastel. Also habe ich den ganz schnell wieder gelöscht, deswegen zählt der nicht. Ich habe dann aber ein paar Jahre später wieder angefangen zu bloggen, und zwar war ich da im Bachelorstudium und hatte dann auch irgendwie, weiß ich gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich hatte Lust zu bloggen, und ich habe dann einen neuen Nebenjob angefangen, wo ich auch dann einen Blog aufbauen und betreuen durfte. Und das hat sich sehr gut ergänzt, und so habe ich dann meinen Blog, den ich mittlerweile einfach als meinen privaten Blog bezeichne, angefangen. Der heißt Innocent Glow, und den gibt es auch noch, da bin ich aber nicht mehr aktiv. Und es war eine ziemliche Findungsphase, was ich da so draufschreibe. Also das waren so ein paar Sachen, die halt so irgendwie im Trend waren, dass ich dann dazu auch was geschrieben habe. Es waren so ein paar Sachen, die ich dann auch wieder gelöscht habe, wo ich dachte, eigentlich ist das voll der Bullshit, niemand interessiert sich für Schuhe und so. Und da waren aber so ein paar Sachen, auf die bin ich jetzt noch sehr, sehr stolz. Und das waren vor allem die ausführlicheren Rechercheartikel. das sind quasi die Artikel gewesen, wo ich halt echt viel Zeit hatte und halt so voll Lust hatte auf so eine journalistische Vorgehensweise. Also nicht nur so meine eigene Meinung zu verbloggen, sondern wirklich zu recherchieren, irgendwelche Daten zu sammeln, verschiedene Leute zu befragen und das Ganze dann in so einen Text zu verpacken. Und spezifisch will ich da eine Reportage quasi herausheben, die ich über Birkenstock-Schuhe geschrieben habe. Das war, ich glaube, 2013 oder so, als auf einmal einen Sommer auf einmal wieder jeder Birkenstock trug und ich dachte, was ist denn da los? Und ich dann übrigens mir auch Birkenstocks gekauft habe und dachte, okay, ich muss dem Ganzen jetzt auf den Grund gehen. Und das hat mega viel Spaß gemacht, weil ich da wirklich, und ich muss sagen, ich bin eine sehr introvertierte Person und ich, also mittlerweile geht's, aber früher fand ich es auch sehr, sehr schwierig, einfach Leute anzuquatschen, Fremde, fand ich sehr schwierig, aber für die guten Birkenstocks bin ich dann über meinen Schatten gesprungen und habe irgendwelche Fremden angequatscht auf der Straße in meiner damaligen Stadt, wo ich gewohnt habe, in Heidelberg, und hab die halt nach ihren Schuhen befragt. Und das war echt witzig, weil da waren so Asiatinnen, ich glaube aus Korea kamen die, mit denen habe ich mich unterhalten und so eine Australierin, wir sind auch jetzt noch Facebook-Freunde und so. Das war abgefahren und ich habe eine Umfrage gemacht und die Daten dann so visualisiert, eine Infografik gebastelt und ich hatte echt zu viel Zeit damals. Das war, glaube ich, nach dem Bachelorstudium und hat aber mega viel Spaß gemacht. Und die allerlustigste Geschichte daran war, dass ich damals Birkenstock, also der Firma, geschrieben habe und sie gefragt habe, ob sie mir Infos geben können oder ob sie irgendwie einen Pressesprecher haben. Ich hätte da so ein paar Fragen, ich würde da gerade was schreiben über Birkenstock. Und da haben die mir dann halt geantwortet, dass sie halt für Blogs keine Kapazitäten haben, also um Anfragen von Bloggerinnen und Bloggern zu beantworten. Und ohne Scheiß, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, zwischendurch ist der Artikel noch ein bisschen viral gegangen, weil, beziehungsweise nicht viral, aber es hat in den Suchergebnissen auch sehr weit vorne erschienen, wenn man nach Birkenstock gesucht hat. Aber es gab noch so ein Birkenstock-Fanforum. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich nachlässig recherchiert, sonst hätte ich das ja vorher gesehen, dass es ein Birkenstock-Fanforum gibt. Aber es gibt dieses Forum und da haben sich Leute dann über meinen Artikel ausgetauscht und fanden den voll toll, weil quasi es viele Artikel gab, die halt Birkenstocks von vornherein so belächelt haben als Modesünde und so. Und mein Artikel ist da sehr neutral vorgegangen und das fanden sie so toll und haben mich dann gelobt über diesen Artikel. Und da habe ich echt viele Klicks immer bekommen, das kann man ja dann nachvollziehen, aus diesem Birkenstock-Forum. Auf jeden Fall, so anderthalb Jahre später hat dann Birkenstock mir geschrieben, dass es ihnen leid tät. Sie hätten meinen Artikel jetzt gefunden und es tat ihnen leid, dass sie mir damals nicht geantwortet haben. Und jetzt hätten sie aber quasi Zeit. Und dann habe ich mit dem Pressesprecher von Birkenstock telefoniert. Und er hat mich eingeladen in ihr Werk, in, wie heißt das? Neu irgendwas, in der Nähe von Bonn, da das Werk zu besichtigen und quasi einen Tag bei Birkenstock zu verbringen. Und ich hatte da auch mega Bock drauf. Und dann haben wir aber leider das erst hinbekommen, für später einen Termin auszumachen. Und der wiederum hat dann nicht geklappt, weil bei denen noch irgendwas dazwischen gekommen ist mit der Fashion Week oder so. Und deswegen bin ich leider nie ins Birkenstock-Headquarter gereist. Ich hätte es sehr gern gemacht, aber zumindest habe ich die Handynummer vom Pressesprecher von Birkenstock. Ja, also das war halt mega witzig, weil man das einfach merkt, wenn man da wirklich Lust drauf hat, irgendwie so einen Artikel zu schreiben, wenn einen das Thema wirklich interessiert, dann ist das einfach mega, mega cool und dann lernt man halt auch viel. Und ich habe dann zum Beispiel gelernt, wie man eine Infografik zusammenbaut und so. Und wie gesagt, bin über meinen Schatten gesprungen und das war echt cool. Also da, ach, wenn ich Zeit hätte, dann würde ich voll gern nochmal sowas machen und mich halt so richtig in so ein Thema reinwühlen. Und die zweite große Reportage, die ich dort gemacht habe, da ging es um die Streaming-Plattform YouNow. Das war dann ein bisschen später. Da war ich, glaube ich, schon im Master. Und da kam diese Streaming-Plattform YouNow, wo man halt so Livestreams macht. Und das war, bevor es auf YouTube und so auch diese Streaming-Funktion gab und auf Instagram. Und das habe ich mir halt angeguckt und fand es irgendwie strange, dass da auch so viele Leute so Nonsense-Streams machen, dass da viele Jugendliche unterwegs sind und so. Und dann habe ich mich da umgeguckt und auch Leute befragt und Leute angeschrieben. Und dann habe ich mir selber einen Account gemacht und habe da auch so einen Livestream gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, worüber ich da geredet habe, aber ich war total nervös, habe irgendwie total geschwitzt und alles. Das war irgendwie voll strange, obwohl man ja eigentlich nur da sitzt und dir gucken irgendwie fünf Leute zu. Aber das ist echt eine krasse Erfahrung. Und ich bin während dieser Recherche, während ich dann da ein paar Wochen auf YouNow rumhing, mit einem User ins Gespräch gekommen, der behauptet, er würde beim Landeskriminalamt arbeiten und quasi auch so wie ich da recherchieren und die Szene beobachten. Und ich habe sogar, ja, alles klar, ne? Und mein Onkel ist der Weihnachtsmann und lebt irgendwie am Polarkreis. Und habe das natürlich nicht geglaubt oder habe halt natürlich nicht sofort gesagt, ja, alles klar, du Lügner, sondern habe erstmal gesagt, ah, okay, interessant. Und dann habe ich irgendwie ein paar Tage später oder am Montag habe ich dann beim Landeskriminalamt Niedersachsen angerufen und nach diesem Typen gefragt, also den Namen hat er mir genannt. Und dann wurde ich dahin weitergeleitet oder er hat mich zurückgerufen, irgendwie, keine Ahnung, aber ich habe dann tatsächlich mit dem gesprochen und so verifizieren können, dass das wirklich ein LKA-Beamter war, mit dem ich da gechattet habe. Das war richtig abgefahren eigentlich. Ja. Und da habe ich dann auch so eine Reportage drüber geschrieben, aber die ist nicht so krass abgegangen wie die Birkenstock-Reportage. Aber es hat Spaß gemacht. Was ich zwischendurch noch gemacht habe, während Bachelor und Master, glaube ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war dann in der Phase, wo ich halt irgendwie 3 Monate Leerlauf hatte oder so. Und dann habe ich auch einen neuen Blog gestartet, den gibt es aber mittlerweile nicht mehr und der war aber quasi mit Zielgruppe Bachelor-Erstis. Also Erstis, die zum ersten Mal studieren und insbesondere halt keine Ahnung haben, wie das geht. Und das war, also dass man sowas braucht, habe ich quasi entdeckt, weil ich halt viel in so Foren unterwegs war, so Kleiderkreise-Forum und so. Und da immer wieder die gleichen Fragen gestellt worden sind. So, was mache ich, wenn ich keine Wohnung finde? Ich habe Zusagen von mehreren Unis, aber meine Wunschuni ist noch nicht dabei. Wie mache ich das denn jetzt? Soll ich da einfach zusagen? Kann ich dann den Platz von meiner Wunschuni doch nicht mehr bekommen? Und ja, oder sowas wie, was ist der Unterschied zwischen einem Seminar und einer Vorlesung? Und da habe ich dann so ein paar Blogartikel geschrieben zu den wichtigsten Themen quasi. Und ja, da hatte ich dann aber ehrlich gesagt nach ein paar Wochen auch keine Lust mehr drauf, weil ich dachte, okay, ich müsste das jetzt halt irgendwie richtig krass machen. Und da hatte ich auch ehrlich gesagt nicht so Lust. Also ich habe darüber nachgedacht, ob ich dann da so mit Affiliate-Links und sowas arbeiten will, um das zu monetarisieren. Aber ich hatte dann ehrlich gesagt auch keine Lust und dann habe ich es quasi wieder eingestampft. Also den Blog gibt es nicht mehr. Dann jetzt kommt auf meiner, hier die ganzen Post-its auf meinem Tisch, hier kommt jetzt so ein Wust von Sachen, wo ich nicht mehr ganz die Timeline hinbekomme. Was auf jeden Fall war, dass 2015 ja viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen und ich Anfang des Jahres angefangen habe mit ehrenamtlichem Deutschunterricht und später dann Aufträgen von der Volkshochschule. Und im Herbst des Jahres, also Herbst 2015, habe ich den Blog Sprache ist Integration gestartet. Da geht es ja um Deutschunterricht also Deutschunterricht für Flüchtlinge und der Blog richtet sich an Ehrenamtliche, die solchen Deutschunterricht geben möchten. Da habe ich auch schon öfter von erzählt. Und jetzt habe ich aber hier so ein paar Projekte, die so im Uni-Kontext stehen und da kriege ich es nicht ganz hin, was da so war, in welcher Reihenfolge. Also Sprachesintegration startet auf jeden Fall da und ging dann eine ganze Weile. Da würde ich jetzt auch nicht so viel drüber sprechen, weil da habe ich schon mal eine andere Folge zu gemacht, ziemlich am Anfang dieses Podcasts. Da könnt ihr einfach dann zurückgehen und gucken und euch die anhören, wenn euch das interessiert. Ich würde jetzt erstmal mit den anderen weitermachen. Und zwar war da ein Passion Project, das war nicht mein eigenes, sondern das haben sich eigentlich also 3 Leute ausgedacht oder 4. Und 2 davon waren halt aus meinem Masterjahrgang, die Bibi und der Jo. An dieser Stelle viele Grüße, falls ihr das hier hört. Und die haben Lust gehabt, eine quasi Fernseh-YouTube-Show zu produzieren. Und es war auch gerade die Zeit, wo Funk, also dieser Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Sender für Jugendliche quasi an den Start ging. Und das hatte auch so ein bisschen den Hinterkopf, man könnte ja jetzt mal ein paar Folgen produzieren und wenn das cool ist, dann könnte man da das Konzept und so weiter an Funk verkaufen. Und die hatten eben diese Show und die hieß Eine laue Schommernacht. Es gibt exakt 2 Folgen und die sind auch auf YouTube, könnt ihr euch angucken. Und da haben die mich eben gebeten, ob ich da nicht mitmachen möchte. Und ich dachte erst, oh Gott, dieses Filmzeug, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Das war ja auch im Studium schon ein Punkt, wo ich mich nicht so mega wohl gefühlt habe. Ich hatte eigentlich mehr Lust auf so Online-Sachen. Und da meinten die, ja, online, wir brauchen noch eine Website, willst du das nicht machen? Und ja, deswegen bin ich dann da quasi mit eingestiegen für eine Weile und habe denen quasi geholfen, die 2. Folge zu produzieren. Also die erste war da schon fertig, als ich eingestiegen bin. Und ich war dann an der Produktion der 2. Folge beteiligt und habe da halt so lustige Sachen gemacht, wie eben die Website und ja, so ein bisschen beim Konzept zu helfen. Ich habe irgendwie bei so einem örtlichen Bahn, wie nennt man das? Also nicht bei der Deutschen Bahn, sondern es gibt doch noch so andere Bahn, Unterfirmen, Anbieter, die halt so einzelne Strecken bedienen. Gesellschaften. Keine Ahnung, ich stehe auf dem Schlauch. Aber ich habe zum Beispiel bei so einer angerufen und dann um eine Drehgenehmigung gebeten, damit wir ein Stück von unserem Einspieler in der Bahn filmen dürfen und so. Was ich da nicht gemacht habe, war jetzt wirklich an der Kamera oder am Schnitt oder so beteiligt zu sein. Das haben mir die anderen gemacht. Ich war eher so für den Rest zuständig. Und was super witzig war bei der Folge, dass wir Klaus Kleber mit dabei hatten als, als Special Guest, weil wir an der Uni den Klaus Kleber zu Gast hatten. Der hat uns bei einem anderen Projekt, bei Zuflucht, das ist eine Webdoku über Flüchtlinge und Heimat und so, hat er uns quasi beraten als, also der ist quasi, wie nennt man das? Honorarprofessor oder so? Nein. Also der ist irgendwie an der Uni quasi bei uns. Als Professor am Institut für Medienwissenschaft ist aber natürlich nicht dauernd da und gibt irgendwelche Seminare, sondern ist mehr so blogseminarmäßig unterwegs. Und unser Jahrgang war jetzt der erste, der in diesen Genuss gekommen ist, mit Klaus Kleber zusammenarbeiten zu dürfen. Und da haben wir ihn dann gefragt, ob er nicht zufällig Lust hat, bei uns in unserem Passion Project mitzuwirken. Hatte er, und das war ein sehr lustiger Drehabend. Das könnt ihr euch dann auf YouTube angucken. Dann ungefähr zur gleichen Zeit, glaube ich, hatten wir ein Seminar über Berufsfelder der Medienkompetenz oder so. Und als, ja, als Prüfungsleistung, weil das natürlich blöd ist, irgendwie eine Klausur zu schreiben über Berufsfelder, konnten wir da drin ein Werkstück anfertigen. Also wir sollten irgendwie ein mediales Porträt machen zu einem Berufsfeld oder zu einer konkreten Person. Zum Beispiel sowas wie ein Videoporträt, wo man einen Reporter des SWR einen Tag begleitet. Und das fand ich langweilig. Deswegen habe ich mir eine Freundin geschnappt und wir sind zu unserem Dozenten gegangen und haben ihm vorgeschlagen, dass wir doch stattdessen eine Webdoku machen könnten. Und der Hintergrund war, dass da gerade dieses Zufluchtprojekt auch begann, wo klar war, dass wir dort auch Clint als Software benutzen. Clint ist eine relativ unbekannte Software, mit der man Webdokus machen kann. Und da ich mich damals schon dann für die Technik interessiert habe und überlegt habe, ob ich dann da diesen Technikpart übernehmen will, habe ich gedacht, ich mache einfach vorher ein kleines Clint-Projekt, dann kann ich üben. Und das war dann eben diese Webdoku, Bloggen als Beruf, so heißt die, die gibt es auch noch. Und unser Professor oder unser Dozent fand das natürlich cool. Und dann haben Simona und ich uns drei Bloggerinnen und Blogger aus Stuttgart und Umgebung gesucht, sind zu denen hingefahren, haben mit denen Video-Interviews gemacht und haben daraus dann eine Webdoku geschnitten. Dazu gab es dann noch Hintergrund zum Rechtlichen beim Bloggen, weil da ja auch das mit Werbekennzeichnung und sowas gerade heiß diskutiert wurde. Und so ein Glossar. Und das Ganze haben wir dann veröffentlicht auf Panoptikum. Das war bei dem gleichen Dozenten ein anderes Seminar, wo wir über Online-Sachen gesprochen haben. Und da hätten wir als Prüfungsleistung sowas wie einen Wikipedia-Eintrag, also so einen, nicht für Wikipedia, sondern für so eine Art internes Wikipedia, einen Wikipedia-Eintrag schreiben können. Und das fand ich auch langweilig. Und dann habe ich sechs Leute aus meinem Freundeskreis, darunter Simona von Bloggen für Beruf und Jo und Bibi von Schommernacht, gefragt, ob wir nicht stattdessen einen Blog machen wollen. Und das fand unser Dozent natürlich auch cool. Und das war dann wirklich mal spannend, weil ich bisher ja immer nur alleine gebloggt habe und die anderen da auch noch keine Erfahrung hatten, aber halt Lust drauf hatten. Und wir das dann richtig mit so Redaktionskonferenzen gemacht haben und besprochen haben, wer nimmt sich welches Thema vor. Und wir mussten dann ja Namen und ein Logo finden und so. Das war echt spannend und hat auch Spaß gemacht. Und ich sage ja eigentlich immer, dass Passion Projects keine Uni-Projekte sind. Und das meine ich auch so, das meine ich im Sinne von, wenn du Medienwissenschaft studierst und dein Dozent von dir verlangt, dass du jetzt einen Blog machst und du machst dann einen Blog, ist das in meinen Augen kein Passion Project. Aber wenn du eigentlich etwas anderes hättest machen sollen und du dann mehr Arbeit aufhältst, weil du es einfach interessanter findest, weil du da mehr Bock drauf hast oder weil du halt denkst, du willst das mal üben oder so, dann zähle ich das als Passion Project. Deswegen sind halt diese Webdoku-Bloggen als Beruf und dieser Blog Panoptikum nach meiner Definition Passion Projects, auch wenn sie eigentlich, wenn ich quasi Noten dafür bekommen habe, die, surprise, surprise, natürlich sehr gut waren, allein schon des Aufwands wegen und schätzen das Dozenten natürlich sehr, wenn man da mit seiner eigenen Idee kommt und sich selber was überlegt. Von daher keine Überraschung, das ist jedes Mal eine 1-0 geworden. Und genau, das sind so diese drei uninahen Sachen, die halt sich so ein bisschen überlappt haben. Und dann kam als nächster großer Batzen ja Erzähl davon als meine Masterarbeit. Und auch hier wieder, wir können bei uns an der Uni praktische Masterarbeiten machen. Da machen viele Leute Filme, also irgendwie Dokumentarfilme oder auch Spielfilme und so. Und wir haben eben gesagt, hey, wir wollen E-Learning machen, Online-Kurse, war jetzt ein First. Und wir haben halt auch einfach, wir sind halt total übertrieben. Wir sind das halt angegangen, als ob wir eine Firma gründen. Auch noch mit Social Media dabei, mit einem Podcast dabei, mit Blogartikeln dabei, mit eigenem Branding, Logo, Presse, dies, das, alles, was man halt so machen kann. Deswegen zähle ich das eindeutig auch als Passion Project. Also es war halt viel mehr, als man nur machen müsste für eine Masterarbeit. Aber ich würde es immer wieder so machen, weil wir dabei unglaublich viel gelernt haben. Also das habe ich mit Luisa gemacht, die auch Teil vom Panoptikum war. Und ja. Da haben wir einfach super viel gelernt, da haben wir super viel bei rausbekommen. Also Speaking-Aufträge, Workshop-Aufträge, krasses Netzwerk aufgebaut, Social-Media-Reichweite und so. Das, ja, wer, wie nennt man das? Wer viel sät, wird auch viel ernten oder so. Habe ich mir dieses Sprichwort jetzt ausgedacht? Who knows? Das lief seit Dezember 2016 quasi, lief das. Und die aktive Phase war dann quasi ein Jahr später vorbei, als wir die Masterarbeit abgegeben haben. Und seitdem läuft das noch so nebenbei. Wir machen jetzt keine neuen Kurse, sondern wir machen halt den Podcast nur noch weiter. Dafür bekommen wir darüber aber jetzt echt viele Aufträge für bezahlte, also Anfragen für bezahlte Aufträge. Also dadurch können wir uns jetzt etablieren als Workshop-Leiterin zu Themen wie Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Ich habe zwar vorher auch schon Workshops gegeben bei uns an der Uni, im Institut. Das waren dann eben Kurse in Clint, also dieser Software, die ich eben schon erwähnt habe, in WordPress zum Thema Bloggen und so weiter. Aber das gibt einem natürlich noch mal mehr Credibility, wenn man eben sich so intensiv mit den Themen beschäftigt hat. Und Service Learning Seminare zum Beispiel konnten wir dadurch auch machen. Und was auch ungefähr seit einem Jahr läuft, aber nur so ganz nebenbei, ist, dass ich hier gerade so einen kleinen Stammtisch etabliere, einen Social Media Stammtisch. Das sind, oder das hat sich ursprünglich daraus gebildet, dass ich, dass wir auch eine Kursreihe hatte, wo ich einen der Kurse geleitet habe und wir da eine Facebook-Gruppe gemacht haben. Und in diese Facebook-Gruppe über strategische Kommunikation habe ich dann noch andere Leute eingeladen aus meinem Jahrgang oder aus den Bachelor-MEWI-Jahrgängen, die halt bei mir in den Kursen waren und so. Und da machen wir jetzt einen Stammtisch. Der war über den Sommer ein bisschen eingeschlafen, zum einen, weil ich ja krank war länger und weil das mit meinen Arbeitszeiten nicht so gut gepasst hat. Und jetzt sind wir aber gerade wieder dabei, den zu etablieren und das freut mich sehr. Als ganz mini, mini, mini Ding will ich noch erwähnen, dass ich an einer Petition mitgewirkt habe. Also das habe ich nicht ins Leben gerufen, sondern so ein Mädel und wir haben uns über so eine, ich glaube über Kleiderkreise, über das Kleiderkreise-Forum kennengelernt und die brauchte dann so ein bisschen Hilfe beim Texte schreiben und so und dabei habe ich ihr dann auch geholfen. Und das war diese Petition für mehr Transparenz bei Werbekennzeichnungen auf Social Media und die hat dann teilweise auch ein bisschen Wellen geschlagen, deswegen freue ich mich, dass das so funktioniert hat. Wobei da die allermeisten Credits eben für Laura sind, die dann zum Beispiel auch sich dem Gespräch mit Landesmedienanstalten gestellt hat. Da war ich nicht dabei. Ja, das war jetzt so dieser Rundumschlag um die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grünen Post-its hier auf meinem Schreibtisch, die quasi für Passion Project stehen. Ich hoffe, ihr hattet jetzt irgendwie einen Einblick. Ich hoffe, es war nicht allzu wirr. Wie gesagt, ich habe aus diesem Passion Project super viel gelernt, was sowas angeht wie Schreiben, konkrete Software, aber natürlich auch dranbleiben, wenn es gerade mal irgendwie blöd ist oder wenn mal was, was ja nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Ich habe dadurch mega viel gewonnen im Sinne von Leute kennengelernt, Netzwerk erweitert, Credibility bekommen, bezahlte Aufträge bekommen für Workshops, für Contentproduktion und so weiter. Und habe echt, bin sehr, sehr froh, dass das alles so gelaufen ist. Bin sehr froh, dass das alles gut geklappt hat. Bin froh, dass ich schon sehr lange keine Bewerbungsunterlagen mehr fertig machen musste, weil ich das ehrlich gesagt immer ätzend fand. Und kann es in dem Sinne nur weiterempfehlen, sich selber so ein Passion-Project zu machen. Und wenn du auch überlegst, eins zu machen, wenn du noch keine Idee hast, dann will ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ich ein kostenloses E-Book habe zu dem Thema, was dich ein bisschen begleitet bei diesem Ideenfindungsprozess. Das kannst du dir kostenlos auf meiner Website runterladen auf heulnichmachdoch.de. Und ansonsten guck hier in den Podcast, da sind Interviews mit Leuten, die auch Passion Projects gemacht haben. um dir noch mehr Inspiration zu holen. Wenn du konkret wissen willst, wie etwas geht, also wie man jetzt so einen Blog macht oder wie man jetzt so einen Podcast macht oder so, dann guck entweder bei den alten Folgen, da sind diese Mach doch Folgen, oder auf holnichmachdoch.de, da gibt es mittlerweile Transkripte zu den wichtigsten Folgen, also zu den inhaltlich, wie soll ich sagen, also zu den Folgen, die halt mehr so tutorialmäßig sind, gibt es da mittlerweile Transkripte, wenn du keine Lust hast zu hören, oder wenn da halt viele Links drin sind, irgendwelche Tutorial-Links und so, dann genau, findest du da quasi so die Anleitung. Und wenn du Lust hast auf ein Mentoring, dann guck auf meine Website, je nachdem, wann du das jetzt anhörst, ob da demnächst was startet oder nicht. Oder schreib mir einfach eine E-Mail an kato@holnichmachdoch.de oder schreib mir bei Instagram. Wie auch immer, wir kriegen das schon hin. Und dann erzähle ich dir, ob ich gerade freie Plätze habe und du erzählst mir von deinem Projekt und dann kommen wir schon irgendwie zusammen. Danke fürs Zuhören und hab noch einen schönen Tag.